Bis jetzt wussten nur die wenigsten davon, dass es sie überhaupt gab. Sie haben im Hintergrund gearbeitet, ganz versteckt, heimlich trainiert und nie gewusst, ob sie irgendwann mal zum Einsatz kommen würden, bis zu diesem Moment. 30 Mann hatten ihre Feuertaufe, im wahrsten Sinne des Wortes. Als sie den Auftrag bekommen haben von der Bundesregierung, ihr müsst jetzt losfliegen und euer Ziel ist jetzt noch unbekannt. Über Umwege kam diese Truppe von 30 Leuten dann nach Somalia in die Stadt Mogadischu, wo sie den Auftrag hatte, das von der RAF entführte Flugzeug Landshut zu erstürmen und die Geiseln dort im Flugzeug zu befreien. Und schließlich, die Geschichte kennen wir wahrscheinlich, dass es funktioniert hat, alle Geiseln haben überlebt bei diesem Einsatz der GSG 9. Legendär damals. Und wahrscheinlich ist der Auftrag, den wir als Christen haben, nicht ganz so groß, nicht ganz so gefährlich und trotzdem kommt er uns ja manchmal sehr groß vor. Wir beschäftigen uns in diesen Wochen ja, wenn jetzt auch mit ein bisschen Unterbrechung wegen ein paar anderer Ereignisse, die wir hier gefeiert haben in der Gemeinde, mit diesem Thema Glauben teilen. Wie schaffen wir das, was in unserer Vision steht, dass wir als Christen Menschen in unserem Umfeld mit unserer Hoffnung lebensnah begegnen können? Unsere Hoffnung, die in Jesus Christus verankert ist, er der Grund unserer Hoffnung ist. Und wir wollen davon weitergeben. Und wir tun das nicht, weil wir vielleicht einfach nur Bock darauf haben oder vielleicht auch nicht, sondern weil wir uns langweilig ist und wir nichts Besseres dazu wissen, sondern weil es von Beginn an ja Gottes Herzschlag ist, Menschen zu suchen. Er geht den Menschen hinterher, er sucht sie, er will sie finden. Menschen, die von ihm weggelaufen sind, die wieder zurückfinden, die einladen. Er sehnt sich nach Gemeinschaft, er möchte nicht, dass Menschen verloren gehen. Nein, Gott zwingt ja niemand. Aber er lädt jeden Menschen ein. Komm zu mir zurück. Lass dich finden. Lass dich versöhnen mit Gott. Und erlebe diese tiefe Beziehung, diese tiefe Erneuerung. Und er tut das eben durch Menschen, die diese Hoffnung schon erlebt haben, die diese Hoffnung begriffen haben und davon erfasst werden. Wir schauen heute auf zwei Bibeltexte, wo es darum geht, dass Nachfolger von Jesus diesen Auftrag bekommen und wollen uns dadurch auch selbst begeistern lassen für den großen Auftrag, der auf uns wartet. Vielleicht so ein bisschen wie ganz viele Kräne, die einen großen Bauauftrag haben. Und dazu lese ich uns jetzt diese beiden Texte aus Matthäus 28, das Ende 18 bis 20, den sogenannten Missionsauftrag, und dann noch dazu aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht diese Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und dann Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wenn wir heute Morgen über diesen großen Auftrag nachdenken, dann tun wir das in drei Schritten. Wir schauen uns zunächst mal den Auftrag genauer an, dann die Zusage und zum Abschluss die Kraft. Also zunächst mal der Auftrag. Das ist ja eigentlich ganz schnell erklärt, ganz schnell beschrieben und eigentlich auch völlig verständlich, so wie wenn Eltern zu ihrem Kind sagen, räum dein Zimmer auf, dann ist auch klar, was zu machen ist. Ob das dann funktioniert, ist die andere Frage, aber das ist eine klare Ansage. Und so ist es ja bei Jesus auch. Wir lesen das am Ende vom Matthäusevangelium. Geht hin zu allen Völkern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu befolgen alles, was ich euch geboten habe. Jesus sendet seine Jünger hier aus, bevor er auffährt in den Himmel. Also da sind wir eigentlich noch ein paar Tage vor Pfingsten an Himmelfahrt. Er, der als Retter auf diese Erde gekommen ist, um dort zu suchen und zu finden, was verloren ist, so sagt ihr das ja selber einmal über sich, die von Gott weggelaufen sind, er verlässt jetzt sichtbar diese Erde. Aber seine Mission ist ja nicht vorbei. Die geht noch weiter. Man könnte im Stile vom Fußball jetzt sozusagen anfangen zu singen, jetzt geht's los. Also jetzt fängt es erst so richtig an. Wir wollen noch mehr Mission wagen. Es soll noch mehr passieren. Denn die beste Botschaft der Welt ist ja bisher nur in einem sehr kleinen Kreis, nur einer kleinen Region wirklich verkündigt worden. Und der Fokus dieser Menschen, die diesen Auftrag kriegen, der war ja auch noch sehr regional begrenzt. Die Jünger, alles Israeliten, und die waren so aufgewachsen, die waren so geprägt worden, dass die Vorstellung, dass da noch mehr Menschen von Gott so besonders beschenkt werden, dass noch mehr Menschen diese Rettungsbotschaft bekommen, das ging für sie überhaupt nicht in den Kopf. Sie waren doch das auserwählte Volk. Für sie war das gedacht. Gott hat zu ihnen gesprochen, ihnen seine Gesetze gegeben, sein Wort in ihrer Sprache. Und klar gibt es im Alten Testament Beispiele und diesen Blick, ja, auch die Heiden, also die nichtjüdischen Völker, die sollen auch irgendwie mit reingenommen werden, aber ja, die sind halt auch, über die denkt man nicht so viel nach, wenn man doch selber das auserwählte Volk ist. Dann braucht man die anderen nicht unbedingt. Sie als Volk haben diese besondere Stellung, die besondere Auszeichnung. Und dann kommt Jesus, der ja in seinem Wirken auch schon zumindest an mehreren Punkten mal zeigt, sein Fokus ist noch größer, als nur zu den Israeliten zu kommen. Ja, er ist vor allen Dingen in Israel unterwegs, er wendet sich vor allen Dingen an die Israeliten, aber an ein, zwei Stellen merkt man, er geht auch mal in das Gebiet, wo kein Israelit hingehen würde, zu den Samaritern. Wir werden in ein paar Wochen auch noch davon hören. Er spricht mit den Menschen, mit denen sonst keiner gesprochen hätte. Die Botschaft kommt so auch mehr und mehr unter die Leute. Geht zu allen Völkern. Das ist der große Auftrag an die Jünger. Bleibt nicht dort, wo ihr seid, sondern nehmt einen größeren Fokus ein. Die ganze Welt soll diese Botschaft hören. Alle müssen es erfahren, denn alle brauchen auch diese Rettung. Gott liebt die ganze Welt. Und wenn die Jünger sich nicht auf den Weg machen, dann wird die Botschaft nicht bei ihnen ankommen. Wenn ich nur auf meinem Sofa sitze, dann wird nichts passieren. Alle Völker heißt alle Völker, alle Menschen. Ganz egal, wer sie sind, ganz egal, wo sie herkommen. Und das wird in der Apostelgeschichte dann deutlich, je mehr wir schauen, was Zeuge sein heißt, auch was Jesus da sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Enden der Erde. Also alles, was vorstellbar ist, alle müssen das hören. Alle werden mit hineingenommen. Und das war wahrscheinlich für die Jünger schon auch eine schwere Kost. Ja, Judäa, das ist noch in Ordnung. Aber Samarien, muss das sein, Jesus? Hätte es nicht was anderes sein können? Muss ich unbedingt zu meinen Nachbarn gehen? Dürfte es nicht jemand anderes sein? Selbst die entferntesten Gegenden der Erde. Die Botschaft überwindet Grenzen. Auch Grenzen in den Köpfen. Und auch das sehen wir, wenn wir in der Apostelgeschichte dann weiterschauen. Da sind ja mehrere Berichte davon, wie diese Grenzen überwunden werden. Ganz besonders dieses Beispiel von Petrus, der sich das überhaupt nicht gut vorstellen kann. Und dann hat er ja an einem Mittag wahrscheinlich so ähnliches Wetter wie im Moment. Es ist ziemlich heiß und er sitzt dann da und kriegt Hunger. Und dann kriegt er dieses Bild, wo er so ein Tuch herunterkommen sieht und da ist all das drin, was keiner von uns sehen will. Also Reptilien, Amphibien, so Gewürm und so ein Zeug. Und dann kriegt Petrus als frommer Jude gesagt, jetzt schlachte das und iss. Und das wäre für ihn absolut außerhalb aller Vorstellung. Unreines Essen, niemals. Und dann kommt das nochmal und dann kommt das nochmal. Und während Petrus noch darüber nachdenkt, kommen da Leute an und sagen, wir suchen Petrus, der muss mit uns kommen in das Haus eines römischen Hauptmanns. Und Petrus denkt sich, römischer Hauptmann, was will ich denn bei dem? Eigentlich darf ich da doch nicht hin. Aber eben hieß es, was Gott für rein erklärt hat. Könnte es sein, dass dieses Kriechzeug für Römer steht, wenn Gott und er macht sich auf den Weg, geht in das Haus dieses Römers und die Menschen, die dort sind, erleben die gute Botschaft, die rettende Botschaft von Jesus. Sie bekehren sich und sie bekommen den Heiligen Geist. Und das ist für Petrus so ein Umparken im Kopfmoment, wo er merkt, meine Grenzen sind zu klein, die Grenzen sind größer. Und so merkt man das in der Apostelgeschichte Stück für Stück. Und wenn nicht damals die Jünger es geschafft hätten, diese Grenzen zu überwinden, dann wäre wahrscheinlich bis heute bei uns keiner angekommen, um uns das Evangelium zu sagen. dass da Leute ihre Grenzen überwunden haben. Missionare aus anderen Ländern, aus England, die gekommen sind, wie Leute wie Bonifatius und so weiter, die auch gesagt haben, wir wollen zu diesen komischen Germanen da gehen, die an irgendwelchen Bäumen sitzen und Götter anbeten, aber die brauchen diese Botschaft. Und so kommt das Evangelium Stück für Stück für Stück immer weiter rund um die Welt. Die Botschaft überwindet Grenzen. Und vielleicht sind unsere Grenzen heutzutage ein bisschen anders, dass wir nicht sagen, also ganz ehrlich, muss ich denn jetzt unbedingt in den Nachbarort gehen? Muss das denn sein? Die sind so komisch schon immer gewesen. Auf der anderen Seite vom Gartenzaun ist das Gras auch nicht grüner. Muss ich mit meinem Nachbarn jetzt auch davon sprechen, wo ich am Sonntag war? Können wir nicht vielleicht lieber über irgendwas anderes reden? Ist das ungünstig, wenn ich da jetzt von Gebet spreche zu einer Person, die ich sehe, die dringend eine Ermutigung braucht? Bin ich dann überhaupt noch anerkannt? Bin ich dann noch wertgeschätzt, wenn ich das tue? Wenn ich über den Glauben spreche? Glaube ist doch Privatsache. Warum muss ich das denn öffentlich machen? Das ist nicht unbedingt leicht. Und Jesus geht aber trotzdem in die Tiefe, sagt, dieser Auftrag gilt für alle, die mir nachfolgen wollen, Jünger machen, hängt damit zusammen, dass Menschen getauft werden und gelehrt werden. Und dass jetzt hier diese Reihenfolge steht, Taufe und Lehre, heißt nicht, dass das chronologisch so sein muss. Man sieht es ja auch mal andersrum, erst Glauben, dann Taufe. Also das ist einfach nur hier so in dieser Reihenfolge aufgestellt. Die Taufe als Zeichen dafür, was man glaubt, und dafür muss ich es ja verstanden haben, damit ich es glauben kann, damit ich das annehmen kann. Und vielmehr, wichtig als diese Reihenfolge ist ja, glaube ich, das, was Jesus sagt, wie oder beziehungsweise auf was getauft werden soll. Wenn sowas filmisch dargestellt wird, keine Ahnung, Familie hat ein Kind bekommen und dann muss irgendwann dann mal getauft werden, so mittlerweile kommt das ja auch kaum noch in irgendwelchen Serien und Filmen vor, aber vielleicht noch früher, als alles besser war, wo klar war, irgendwie das gehört halt dazu, dann ist das ja so, dann kommen da die Eltern mit dem Kind, das brüllt eigentlich schon und wird dann da übers Taufbecken gehalten und dann, ich taufe dich auf den Namen Fridolin oder keine Ahnung, welcher Name da jetzt gerade gegeben wird, aber Jesus sagt, nicht tauft auf den Namen, der euch gerade am besten einfällt oder der auf der Hitliste ganz weit oben steht oder Namen, die vielleicht jetzt gerade am Aussterben sind, was auch immer, sondern tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, auf Gottes Namen. Unser Name ist ja irgendwie Identität. Der sagt ja was über uns aus. Jetzt vielleicht nicht unbedingt die Bedeutung, die hinter dem Namen steht, vielleicht haben Eltern sich da Gedanken gemacht oder auch nicht. Aber wenn ich von jemandem den Namen weiß, weiß ich doch viel mehr als einfach nur Person XY. Und wie unsympathisch ist das, wenn man eine Person schon länger kennt und trotzdem immer noch nicht so richtig weiß, wie sie eigentlich heißt. Und wenn es um Nachfolger von Jesus geht, dann ist das Entscheidende, was ist denn eigentlich meine Identität? Wenn ich an Jesus glaube, wenn ich mit ihm lebe, dann lebt er in mir, dann bestimmt er, wer ich bin, sein Name. Das wahre Ich bin nicht mehr ich, sondern Jesus lebt in mir. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die bestimmen mein Leben. Und vielleicht nicht der Name, den meine Eltern mir gegeben haben, mit dem ich schon seit meiner Geburt am Struggeln bin. Gott ist drei in eins, Schöpfer, Retter, Erhalter, das ist mein Name. Und Nachfolger von Jesus sind seine Botschafter und sie sind in seinem Namen unterwegs. In seinem Namen hier. Und damit ein Nachfolger Botschafter entsprechend leben kann, muss er natürlich wissen, wie der, in dessen Namen er hier ist, auch gelebt hat. Und da kommt die Lehre ins Spiel. Ich muss ja da was von hören. Ich muss wissen, wie Jesus lebt, was er von mir fordert, wie er sich Leben vorstellt und so weiter, was die Person ausmacht, die ich repräsentiere. Ich muss das hören und dann auch annehmen und dann auch umsetzen. Lehre ist nicht nur hören. Lehre ist mehr als das. Jesus beauftragt ja zum Lehren mit dem Ziel, zu befolgen. Also nicht nur hören, sondern auch umsetzen. Oder Luther würde übersetzen, das auch zu halten. Mich daran auszurichten, dass das mein Leben ausmacht. Die Lehre muss sich also in meinem Leben in der Praxis zeigen. Die PS müssen auf die Straße, sonst ist die Lehre umsonst. Und dazu muss ich natürlich das, was Jesus geboten hat, gut kennen. Ich kann nur das lehren und weitergeben, was ich vorher selbst mehr oder weniger schon verstanden habe, was ich selber glaube, woran ich mich selbst auch klammern würde. Es braucht die Beziehung, damit das funktioniert. Und dann geht es eben um alles. Lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Da kann ich nicht das rauspicken, von dem ich sage, das ist angenehm und das will heutzutage keiner mehr hören. Alles, was Jesus uns geboten hat. Auch das, was mir vielleicht Schwierigkeiten oder Bauchschmerzen bereitet. Und wir merken, es ist ein großer Auftrag. Im Auftrag von Jesus unterwegs zu sein. Seinen Namen Menschen weiterzugeben. Nicht nur der Staat ist im Blick, sondern alles. Menschen zu Jüngern machen und helfen, dass sie auch Jünger bleiben, dass sie Nachfolger bleiben. Und vielleicht merkst du, ich fange an zu schwitzen. Nicht nur, weil es so warm ist, sondern weil, wie soll ich das denn machen? Ich ziehe mich lieber zurück, ich habe doch lieber meine Ruhe. Das muss nicht unbedingt sein. Und es ist natürlich auch angenehmer. Und es ist schwierig, wirklich als Zeuge von Jesus unterwegs zu sein. Vielleicht kennen manche von euch diesen Herrn hier. Ja, das ist der Schauspieler Tom Cruise. Aber hier in seiner Paraderolle als Captain Pete Mitchell, Rufname Maverick, aus den legendären Top Gun-Filmen. Diese amerikanische Army Air Force-Filme, Marine, ist es ja Marineflieger. Vor 3 Jahren kam ja der 2. Film ins Kino und da bekommt er hier als schon gealterter Kampfpilot, der eigentlich ausgemustert werden soll, den Auftrag einer Gruppe von jungen motivierten Kampfpiloten, sie jetzt für einen Auftrag auszurüsten, der absolut außerhalb aller Vorstellung ist. Sie sollen in ein anderes Land hineinfliegen, sollen da eine Atomanreicherungsanlage zerstören. Mittlerweile fragt man sich, hatten die irgendwie Maß genommen an Sachen, die aktuell Realität sind? Es ist nur ein Film. Also sie sollen da rein, dieses Tal ist absolut bewacht von super Raketen. Man kommt da nur rein, wenn man im Rückensturzflug und dann wieder raus. Und es ist eigentlich unmöglich. Und diese ganze Ausbildung funktioniert eigentlich nur so, dass Maverick den anderen Piloten die ganze Zeit nur deutlich macht, ihr schafft es nicht. Ihr seid zu langsam oder ihr seid zu schnell, ihr gefährdet die Mission und so weiter. Und alle stehen da und fragen sich, wie soll das eigentlich gehen? Und dann wird er schon fast gefeuert. Und dann tut er das, was man natürlich als allererstes machen würde. Er klaut einfach eins von diesen teuren Jets der Luftwaffe und fliegt dann einfach mal in diesen Trainingsparcours hinein und zeigt jetzt den jungen Piloten, wie das geht. 2:30 ist die Zeit, er schafft es in 2:15. Und am Ende ist klar, diese Mission funktioniert nur, wenn er, der strenge Ausbilder, auch mitfliegt. Und er wird dann zum Retter für mehrere, opfert fast noch sein Leben, wird noch abgeschossen, überlebt natürlich am Ende, denn es soll ja auch noch einen dritten Teil demnächst geben. Also von daher ist das alles gut geplant. Aber er zeigt eben, ich bin mit dabei, ich fordere nicht nur was von euch, sondern ich fliege auch mit. So und sogar noch besser macht das Jesus. Er gibt einen großen Auftrag, aber die Zusage ist auch ziemlich gut. Eine sehr große Zusage. Der Missionsbefehl im Matthäusevangelium ist eingerahmt von 2 großartigen Zusagen und Versprechen, die Jesus uns mitgibt. Das fängt ja schon damit an, wo Jesus über sich selbst sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und dann am Ende des Auftrags, ich bin bei dir, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Jesus macht hier deutlich, für mich gibt es keine Grenze. Ich bin der Herr über alles. Der Herr über alles, was ist. Ich stehe darüber. Ganz egal, ob es im Himmel oder auf der Erde ist, nichts kann meine Macht begrenzen. Er ist der Sohn Gottes, der alles kann und der alle Mächte schon besiegt hat. Am Kreuz hat er das ja schon getan. Die Macht der Sünde, sie ist gebrochen, das Böse ist besiegt. Und ja, es ist auch immer noch erlebbar in unserem Leben, aber es ist ja nur noch so ein Rückzugsgefecht eines schon längst Besiegten. Jesus ist stärker. Wir singen das ja manchmal auch. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Mit ihm können wir unterwegs sein, König und Herr, weil er keine Grenzen kennt. Kommt dann ja auch der große Auftrag, deshalb geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Aber wir müssen eben nicht alleine gehen, sondern Jesus sagt ja, ich bin bei euch. Ich bin bei euch an jedem Tag. Du bist nicht alleine. Du musst nicht alleine mit den Leuten über den Glauben sprechen. Du wirst es aus dir heraus auch gar nicht schaffen. Da sind die Ängste. Da sind Sorgen, da sind Zweifel. Aber ich bin bei dir. Gott verlässt dich nicht. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich stehe an deiner Seite. Ich bin bei dir auf dem Weg zu allen Völkern, zu all den Menschen, bis die Welt an ihr Ende kommt. Bis zum Abschluss der Welt wird Jesus mit seinen Leuten sein. Bis zum Ende der Welt wird er christliche Gemeinde nicht alleine lassen in diesem Missionsauftrag, die die Botschaft in die Welt hineinbringt. Jesus ist da, du bist nicht allein. Ohne dieses Versprechen wäre der Auftrag groß, riesig groß. Wir würden vor einem Berg stehen und wüssten nicht, wie wir anfangen sollten. Aber Jesus geht mit uns auf die Reise. Er verlässt uns nicht. Er ist da, wenn ich zögernd, stotternd, unsicher mit meinem Nachbarn versuche, irgendwie in ein Gespräch in Richtung vom Glauben zu kommen. Beim Kollegen, bei meinem Partner, bei Menschen in der Familie, in den Situationen, die mir zu groß vorkommen, kann ich wissen, Jesus ist da. Und Jesus kennt keine Grenzen. Ihm ist alles möglich. Da, wo ich schon Hoffnung verloren habe, für Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Wir hatten einen Dozenten an der FTH, wo wir immer vor den Vorlesungen gebetet haben für die Vorlesung, und der hat immer gesagt, gibt es in euren Familien Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Und dann war natürlich in jeder Familie, gibt es Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Und er hat jede Woche gefragt, und hat sich schon jemand bekehrt? Und wir beten jetzt wieder dafür. Und wir beten wieder dafür. Und im Laufe vom Semester waren ein, zwei, wo es dann hieß, ja, die haben sich bekehrt. Und ich finde das so gut, dieses zu wissen. Ja, Jesus ist da, wir beten dafür, wir wissen, er kann. Ihm ist keine Grenze gesetzt. Und selbst wenn wir vielleicht schon 20, 30, 40, 50 Jahre dafür beten, kann es immer noch sein, dass Jesus Herzen verändert und bewegt. Wo ich keine Kraft mehr habe, dafür noch zu beten, für Jesus ist das kein Problem. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Rechnest du mit Jesus, wenn du mit Menschen im Kontakt bist? Rechnest du mit Jesus, wenn du für Menschen betest? Oder hast du eigentlich die Hoffnung schon aufgegeben, dass er noch was tun kann? Rechnest du mit Jesus, wenn wir Gottesdienst feiern, dass er durch das, was hier gesagt, gesungen, gehört, miteinander gesprochen wird, dass er Herzen anrühren kann, dass er vielleicht sogar dich verändert, dass er dich neu erweckt mit seinem Geist? Rechnest du damit, dass Jesus das gebrauchen kann, wenn du ganz modern irgendeinen Bibelvers, irgendeinen guten Gedanken in deinem WhatsApp-Status postest, oder machst du das einfach nur, weil dir gerade nichts Besseres eingefallen ist? Oder weil du denkst, das sieht gut aus gegenüber den anderen aus der Gemeinde, wenn ich so als Superchrist so ein paar fromme Dinge da reinhaue? Jesus stellt uns vor diesen großen Auftrag. Er gibt uns eine großartige Zusage, und dann ist da noch was Drittes, die Kraft. Wenn wir nochmal in die Apostelgeschichte schauen, dann sehen wir dort, dass Jesus auch hier bei seinem Auftrag zuerst noch was vorschaltet. Er sagt nicht gleich, ihr werdet meine Zeugen sein und dann Jerusalem und so weiter, sondern zunächst sagt er, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Jesus ist bei seinen Botschaftern, und er zeigt das durch diese besondere Kraft des Geistes. Ja, er hat die Welt sichtbar verlassen, aber er sendet ja den Heiligen Geist, der ganz nah zu uns kommt. Mit seinem Geist, mit dieser Kraft ausgerüstet sind wir unterwegs. Gottes Kraft, die nicht nur neben mir steht, sondern die in mir ist. Sein Geist ist in uns. Und das ist die perfekte Ausrüstung, die es für diese großartige Aufgabe braucht. Jetzt fängt ja wieder die Urlaubszeit an. Man merkt schon, O bis O, Ostern bis Oktober ist bei uns in der Gemeinde ja Urlaubszeit, wo immer Leute irgendwie unterwegs sind. Und je nachdem, wo man in den Urlaub fährt, braucht es ja bestimmte Ausrüstung. Aktuell läuft ja diese Doku-Sendung über die Bergwacht im Fernsehen, und ich finde das immer wieder erstaunlich, wen die Bergwacht da aus dem Berg pflückt. Also klar, sind das Leute, die verunfallt sind, weil sie umgeknickt sind und keine Ahnung, oder weil sie sich wettertechnisch verschätzt haben, obwohl sie gut ausgerüstet sind. Dann gibt es aber auch solche Fälle, dass da Leute plötzlich irgendwie kurz unterhalb vom Watzmann stehen, mitten im Schneefeld, ungefähr in so Klamotten wie ich jetzt. Und ich frage mich, wie sind denn die da hingekommen? Ist denen das nicht aufgefallen, dass sie gerade im Hochgebirge unterwegs sind, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte, Steigeisen oder einen Pickel oder vielleicht auch Seil und Helm und keine Ahnung was dabei zu haben? Die Ausrüstung ist für das, was vor mir steht, entscheidend. Also klar, wenn ich hier eine Runde durch die Bornwiese gehen will, muss ich nicht unbedingt mein Überlebensset dabei haben. Auch wenn es jetzt warm ist, aber ich vermute nicht, bis da hinten, wo der Weg sich dann wieder rumdreht und man wieder zurück einbiegt Richtung Dorf, da sind mir wenig Verhungerte begegnet bis jetzt. Möglich ist das alles, aber ich glaube, die Ausrüstung brauchst du da nicht. Aber natürlich, wenn ich sage, ich will jetzt die Alpen überqueren, wäre es ungünstig, wenn ich mir vielleicht eine Banane mitnehme. Da brauchst du ein bisschen mehr an Vorbereitung, an Ausrüstung und so weiter. Und die Aufgabe, die vor uns steht, ist groß. Aber wir kriegen ja die perfekte Ausrüstung durch den Heiligen Geist. Der gibt uns, was wir brauchen. Der Heilige Geist gibt uns die richtigen Worte. Er gibt uns Mut und das Verstehen. Wir haben eben schon die Pfingstgeschichte gehört und da sehen wir ja genau das, dass das passiert. Wie es möglich ist, dass aus diesem verschüchterten Haufen von Jüngern Menschen werden, die vor mehr als 3000 Leuten anfangen, den Glauben zu bekennen. Petrus, der gefühlt gestern noch Jesus verleugnet hat und gesagt hat, ich kenne den nicht, und der steht jetzt vor den Leuten und hält da eine Predigt, dass er ihnen eiskalt sagt, diesen Jesus, den habt ihr gekreuzigt. Ohne, dass jetzt da die Leute alle dabei waren bei der Kreuzigung, aber er sagt ihnen das trotzdem. Ihr seid das doch gewesen. Mit eurer Sünde, mit eurer Trennung von Gott habt ihr das möglich gemacht, dass Jesus überhaupt sterben musste. Und der Heilige Geist übersetzt es, dass es die Leute verstehen. Und zwar alle. Diese ganzen tollen Völker, die da alle aufgezählt werden, Phrygien und Pamphylien und so weiter, diese Zungenbrecher, die wir in der Lesung gehört haben, sie verstehen es alle. Der Geist gibt die richtigen Worte, er gibt das Verstehen und den Mut, nach draußen zu gehen, zu den Leuten und davon zu sprechen. 3000 Menschen kommen damals beim Pfingstfest zum Glauben. Jesus gibt an der Himmelfahrt dieses Versprechen. Die Kraft des Geistes wird auf euch kommen und dann geht das los. Ihr werdet meine Zeugen sein. An Pfingsten ist das Wirklichkeit geworden und seitdem ist das Identität und Auftrag der Gemeinde. Denn auf jeden, der zum Glauben kommt, kommt der Heilige Geist mit dieser Kraft wie damals. Dann geht's los. Ihr werdet meine Zeugen sein. Darüber ist nicht zu verhandeln. Jesus sagt nicht, ihr könnt euch das überlegen. Ihr seid es. Und die Frage ist, was für Zeugen sind wir eigentlich? Petrus zeigt diesen Mut und wir können erkennen, wie die Kraft wirkt. Ohne den Geist wäre das nicht möglich gewesen. Diese Kraft, die Gott den Menschen schenkt, sie ist besonders. So nah kommt Gott zu den Menschen, völlig ohne Trennung. Er wohnt in ihnen, er setzt Herzen in Brand, wie wir es eben gesungen haben. Er ist der Rückenwind, der Motivator, vielleicht auch manchmal der, der uns so einen leichten, sanften Tritt in den Allerwertesten gibt. Er macht Menschen zu Zeugen, er ist da. Auch da, wo ich mich nicht in der Lage sehe, wo ich ängstlich bin, da bereitet er mich vor und auch andere Menschen. Er ist an meiner Seite mit seiner Kraft, diese Kraft, die keine Grenzen kennt. Die Versicherung, dass Jesus mich nicht allein lässt. Dann, wenn ich ihn bekennen will und für ihn leben will. Er ist da. Leben wir in dieser Gewissheit. Mit diesem Mut, mit dieser Zuversicht. Der Gott, dessen größtes Herzensanliegen es ist, Menschen zu suchen und zu finden, der Menschen retten will, er ist an unserer Seite, an jedem Tag, in jedem Bereich unseres Lebens. Der Auftrag ist groß. Es ist eine große Baustelle, vor der wir stehen. Aber der größer ist als der Auftrag, der keine Grenzen kennt, der gibt uns seinen Geist. Und das ist noch viel größer. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du deinen Geist gesendet hast für deine Nachfolger, für die mit dir unterwegs sind, für deine Gemeinde. Du bist nicht mehr sichtbar hier in dieser Welt, aber du kommst uns so nahe durch den Geist, der uns ermutigt, der uns vorbereitet, der Worte und Verstehen schenkt der Rückenwind, der Antreiber ist. Herr, wir stehen vor dieser Aufgabe, dass du uns als deine Zeugen berufst, als deine Botschafter in dieser Welt, die von dir weitersagen sollen. Und das ist eine große Aufgabe. Und wir stehen manchmal davor wie vor einem großen Berg und wir wissen nicht, wie wir das angehen sollen. Wir haben da Hemmungen, wir haben Ängste. Wir wissen, dass nicht jeder freudig darauf reagiert, wenn wir für unseren Glauben, zu unserem Glauben stehen und davon reden. Und deshalb brauchen wir deine Ermutigung. Wir brauchen deine Worte, wir brauchen deine Leitung und wir brauchen den Geist, der uns diese Worte in den Mund lenkt, der uns vorbereitet, der Menschen vorbereitet, der vielleicht an manchen Stellen auch uns den Mund hält, damit wir nicht zur falschen Zeit falsche Dinge sagen. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns diese Begeisterung schenkst und uns neu auch antreibst und erwächst, dass ein Pfingstfest entsteht in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in dieser Welt. Dass du diese Aufbrüche wie damals schenkst. Ja, 3000 Menschen, es ist schön, wenn es so viele sind und wir würden uns schon freuen, so wie du auch sagst, wir freuen uns über einen, der umkehrt. Lass uns das erleben, wie du neue Aufbrüche schenkst in unseren Dörfern, in unserem Land. Ein Fragen nach dir. Und lass uns das wirklich sehen, wo du schon Vorbereitungen getroffen hast, wo Menschen sind, die nur darauf warten, dass wir mit ihnen reden. Danke für deinen Geist, der in uns lebt und wirkt. Und der durch uns dich hier in dieser Welt bekennt. Amen.